Recruiting ist heute schon eine echte Herausforderung geworden. Und im Prinzip musst du Profi sein, um die richtigen Menschen für dein Unternehmen zu finden. Ich bin ja auf LinkedIn sehr aktiv und habe letztens eine Umfrage gestartet mit dem Thema, welche größten Herausforderungen hast du als Unternehmer im Recruiting? Und als Antwort kamen drei Punkte. Der erste Punkt ist, Bewerber springen ab. Die anderen beiden Punkte und natürlich auch den ersten Punkt besprechen wir gleich intensiv in diesem Podcast. Das sind die Themen von heute. Bis gleich. Die größten Herausforderungen im Recruiting. Also ich meine, es gibt ja eine ganze Menge, was man falsch machen kann. Es ist schon schlimmer, wenn man was falsch macht oder wenn man die Sachen, die viele falsch machen, wenn man die einfach richtig macht, ja, da ist uns schon sehr mitgeholfen. Und wie ich eben sagte, drei Gründe, drei Herausforderungen im Recruiting treiben die Unternehmen, beziehungsweise drei große Themenfelder haben die Unternehmen im Recruiting. Punkt Nummer eins, Bewerber springen ab. Klassisches Beispiel, du hast jemanden gefunden und man trifft sich und ist happy und bespricht alles Mögliche, du machst einen Vertrag und kurz vor Vertragsunterzeichnung springt der Bewerber ab. Noch schlimmer, er unterschreibt den Vertrag oder sie unterschreibt, schreibt den Vertrag und kurz vor Start in die neue Funktion bekommst du einen Anruf, hey, ich habe es mir anders überlegt. Tja, was machst du denn? Du kannst natürlich auf einen gewissen Schadensersatz pochen, aber im Prinzip hilft dir das ja auch nicht weiter. Im Endeffekt kannst du froh sein, dass dieser Bewerber abgesprungen ist. Aber was hat diese Person ja dazu getrieben, abzuspringen? Und da gibt es eigentlich immer wieder die gleichen Themen. Ich spreche auch mit vielen Bewerbern, die sie antreiben, abzuspringen. Erster Punkt ist keine zeitnahe Rückmeldung. Also in dem Fall, wo schon zwischen erstem und zweitem Gespräch oder zwischen Bewerbung und erstem Gespräch eine Absage seitens des Bewerbers kommt. Der Bewerber bewirbt sich und ist natürlich voller Freude und möchte gerne ein Gespräch führen und es dauert und dauert und man muss die Leute zusammenfinden und manchmal muss ich wirklich selber auch mir eigentlich auf einen Holzklotz beißen, dann hast du eine Position, die ganz schwer zu besetzen ist. Dann ist ein Gespräch findet statt und beim zweiten muss dann, was weiß ich, sämtliche Gesellschafter, sämtliche Geschäftsführer müssen alle dabei sein und dann dauert es wirklich Wochen, bis die Leute alle zusammengekommen sind und ja, oft springt der Bewerber ab. Ich kann da wirklich auch die Uhr nachstellen. Ich selber hatte das Thema. Ich hatte vor meinem Urlaub so viel zu tun und hatte eine richtig gute Bewerbung. Und da habe ich gesagt, ach komm, für das erste Gespräch nach deinem Urlaub. Ich habe die Dame eingeladen und was war? Ein Tag, bevor das Gespräch stattfinden sollte, hat sie abgesagt. Ich glaube oder ich bin mir ziemlich sicher, hätte ich sie vor meinem Urlaub eingeladen und auch uns unsere Location, unsere Arbeit zeigen können, dann hätte ich sie so überzeugt, dass sie vielleicht gekommen wäre und dem anderen Unternehmen abgesagt hätte. Also, wir brauchen einfach viel zu lange. Das Ganze ist viel zu langatmig für Rückmeldungen, Informationen an den Bewerber zur Verfügung stellen. Das alles dauert einfach viel zu lange. Dann ist ein Thema, was ich auch immer wieder feststelle, Wertschätzung im Bewerbungsgespräch. Ich habe Kunden, die sagen dem Bewerber erstmal, was er alles nicht kann. Und das ist ja ewig lange dauert, bis er eingearbeitet wird. Also vom Grundsatz her finden sie diese Person ja gut, weil sie eine gute Grundlage hat. Und statt diese Grundlage zu würdigen und zu sagen, hey, mit dieser Grundlage, da kommen Sie sicher schnell rein und wir unterstützen Sie, wird andersrum argumentiert, ja, aber Ihnen fehlt ja das und die haben diese aus, Sie haben nur eine kaufmännische Ausbildung, Sie haben kein Studium und das und das. Das habe ich vor kurzem noch erlebt. Ein Kunde, der eigentlich einen Bewerber haben wollte, hat im kompletten Gespräch erzählt, was er alles nicht kann. Und dann rief der Bewerber mich nachher an und sagte, der hat überhaupt nicht das gewürdigt, was ich in meinen jungen Jahren alles schon erreicht habe, sondern er hat eigentlich das kritisiert, was fehlt, warum will der mich denn überhaupt? Also wir mögen es ja alle, wenn wir gesehen werden, wenn wir anerkannt werden. Und ich sag mal, wenn ich jemanden will, dann habe ich ja auch einen Grund. Und diesen Grund, diesen positiven Aspekt an dieser Person, den kann ich doch auch äußern. Ich muss dieser Person doch nicht sagen, was alles schlecht ist. Ja, viele Fehler auch im Interview, Geschäftsführer oder Interviewpartner, die entweder gar nicht erscheinen, irgendwelche Vertreter senden, 10-mal aus dem Raum rausgehen, zwischendurch telefonieren, rumblättern in ihren Unterlagen und dem Bewerber gar keine Aufmerksamkeit schenken oder viel zu wenig Aufmerksamkeit schenken. Ich selber habe vor 20 Jahren, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ein Bewerbungsgespräch verlassen. Während dem Gespräch, ich habe mich damals als Geschäftsführungsassistentin beworben, hat dieser Geschäftsführer mehrere Telefonate geführt, hat ein, zweimal den Raum verlassen und irgendwann war mir das zu bunt und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich glaube, ich bin hier nicht die oberste Priorität in diesem Moment und es ist Ihnen gar nicht so wichtig, die richtige Assistentin zu finden und deshalb möchte ich das Gespräch abbrechen, weil ich habe mich überhaupt nicht abgeholt gefühlt. Ich habe mich überhaupt nicht gewertschätzt gefühlt. Ein weiterer Punkt sind so Standardgespräche. Ich finde es immer so toll, wenn einer dann so einen langen Interview-Leitfaden vor sich hat. Natürlich muss ich mir vor dem Interview Gedanken machen, welche Fragen stelle ich, logisch. Ne? Aber so einen 10-seitigen Interview-Leitfaden, den brauche ich nicht. Auch eine wahre Geschichte aus meinem Recruiting-Alltag. Ich gehe ja oft mit meinen Kandidaten zu den Kunden. Und dann ging so ein Geschäftsführer auch wirklich alle Punkte in seinem Blättchen da durch. Und dann sagte er, ach ja, das haben Sie ja eben schon erzählt, aber ich muss Sie das nochmal fragen, das steht jetzt hier auf dem Zettel. Ja, wie peinlich ist das denn, oder? Dann sind die falschen Interviewpartner dabei, dann sind irgendwelche Leute dabei, die eigentlich überhaupt nichts mit dieser Person zu tun haben oder Personaler, die keine Informationen oder zu wenig Informationen über die fachlichen Themen haben. Ich finde, die gehören immer beide dazu. Einmal der Personaler, der halt einen anderen, den persönlichen Blickwinkel auf den Bewerber, die Bewerberin hat und auf der anderen Seite der Fachbereich, der sich erstmal vorstellt, der von seiner Arbeit erzählen kann, der Stelle erzählen kann, der richtig gut informiert ist, weil das kann der HR-Bereich überhaupt nicht. Der HR-Bereich kann nicht entscheiden oder kann nicht über die Position erzählen, es sei denn, es ist eine Funktion im HR-Bereich oder die Mitarbeiter aus dem HR-Bereich kennen sich wirklich gut aus, aber das ist in den seltensten Fällen der Fall. Und ich finde immer gut, wenn man so 2 Interviews macht, das erste Interview wirklich HR und Fachbereich, das zweite Interview dann im Endeffekt der Entscheider, damit er nicht so viel Zeit investieren muss, der Abteilungsleiter, Bereichsleiter, die Geschäftsführerin, die Vorständin, wer auch immer. Und dann gibt es halt schon eine gewisse Auswahl bei dem ersten Gespräch. Dann haben wir noch den Punkt, dass die ganze Gesprächsatmosphäre ja sehr unpersönlich ist, sehr unangenehm ist. Und das beginnt auch manchmal schon im Eingangsbereich. Ich finde es immer so schlimm, wenn ich dann irgendwo in der Lobby sitze und dann kommen dann Leute zu dem Empfang und dann erzählen sich dann die Personen am Empfang, was alles wieder schief läuft oder über den einen oder anderen das neueste Gerücht. Und du sitzt denn da als Bewerber, spitzt deine Ohren. Ich meine, ist ja ganz gut, wenn du einiges mitbekommst, aber gut auf das, positiv auf das Unternehmen? Nee, fällt es nicht zurück. Also letztendlich haben die Interviewpartner sehr viel Einfluss darauf, wie gerne die neue Person oder der Kandidat, die Kandidatin ins Unternehmen möchte. Die können auch so überzeugen, so glänzen, auch die letzten Zweifel des Kandidaten, der Kandidatin nehmen, dass die Person so begeistert ist und kommt, obwohl sie vorher gar nicht so sicher war, ob sie kommen will. Das ist ja genauso auch umgekehrt. Also du kannst als Unternehmen einen Kandidaten überzeugen, der eigentlich vorher gar nicht sicher war, ob er zu dir will. Und du kannst umgekehrt als Kandidat auch ein Unternehmen überzeugen, dass du die richtige Person bist, indem du dich einfach gut verkaufst, eine gute Story erzählst und dich hervorragend vorbereitest. Weil wenn hier einige Bewerber auch zuhören, Vorbereitung ist das A und O. Wenn du dich gut vorbereiten möchtest, wir haben einen Bewerberkurs, einen Online-Bewerberkurs, der ist auch hier verlinkt. Ja, vielleicht setzt du dich mal so einen halben Tag hin und gehst einfach mal die Themen durch und bereitest dich perfekt auf das Unternehmen vor, weil das gilt im Endeffekt für beide Seiten. Also Performance im Vorstellungsgespräch ist das A und O. Kommen wir zu Punkt 2, zu der zweiten größten Herausforderung im Recruiting, das Thema Gehalt. Ich meine, die Leute wissen heute definitiv, was sie wert sind. Da müssen wir uns nichts vormachen. Gute Kandidaten kriegen 2, 3 Angebote die Woche, werden permanent von so Menschen wie mir, von Headhuntern angesprochen, und da spielt Gehalt natürlich eine Rolle. Und wenn sie wissen, dass sie nachgefragt sind, ich meine, der Markt bestimmt das Angebot und die Nachfrage bestimmt den Preis, dann können sie natürlich auch gewisse Forderungen stellen. Und du als Unternehmen musst dir schon überlegen, was ist die Stelle dir wert? Was kostet es dich, wenn die Stelle nicht besetzt ist? Weil viele sagen ja auch zu mir als Headhunterin, hey, du bist zu teuer. Ja, aber dass ich dir eine Person bringe, verhältnismäßig schnell, die auch zu dir passt und im Unternehmen bleibt, das ist ja alles im Preis inbegriffen. Und überleg dir mal, was es dich kostet, wenn die Stelle nicht besetzt ist. Und dann hast du einen Kandidaten, eine Kandidatin, die super Qualifikationen hat, und das scheitert dann, was weiß ich, an 1.000 Euro im Jahr. Habe ich oft genug. Also da solltest du mal darüber nachdenken, ist das die richtige Entscheidung? Und vor allen Dingen, was kostet dich das, wenn die Stelle nicht besetzt ist? Und dann kommt natürlich der Rattenschwanz hinterher. Das höre ich auch sehr häufig. Ja, aber die anderen verdienen doch weniger. Ja, dann zieh die anderen an. Das ist einfach nur fair, weil auf Dauer fühlen die sich auch unterbezahlt, wenn der Markt mehr liefert. Also, schau dir mal deine Gehaltsstruktur an. Schau dir mal den Marktwert an. Wenn du so Studien nimmst vom letzten Jahr, das ist alles veraltet. Die Studie vom letzten Jahr, das sind Umfragen vom Jahr davor. Am besten kriegst du das raus, indem du wirklich mit solchen Leuten wie uns sprichst, mit Headhuntern, die ständig Bewerbungen bekommen und wissen, zu welchen Preisen die Menschen in die Unternehmen gehen. Also da gibt es schon sehr gute Erfahrungswerte, sehr gute Anhaltspunkte, und Statistiken kann man meistens vergessen. Und wie gesagt, zahl fair, dann kriegst du auch gute Leute, weil wenn jemand sich selber nicht verkaufen kann, der kann auch dein Unternehmen nicht präsentieren und der kann auch für dich nichts verkaufen. Dann solche Aussagen wie, der Chef sagt, ja, wir sind ein kleines Unternehmen und wir können und nicht so viel zahlen, und dann steht der Porsche oder der Ferrari vor der Tür. Also erlebe ich permanent. Ja, also ich sag mal, das ist dein Problem, wenn du ein kleines Unternehmen bist und nicht so viel zahlen kannst. Und wenn du Mitarbeiter nur einstellst, die billig sind, dann bleibst du auch ein kleines Unternehmen. Dann wächst du auch nicht und wirst auch keine guten Leute haben. Also meine Großmutter hat früher schon immer gesagt, was nichts ist, das kostet nichts. Und billig kaufst du zweimal. Billig kaufst du zweimal, das kannst du super gut auf den Bewerbungsprozess übertragen. Zahlst du wenig, kaufst du die Leute über den Preis ein, kann es sehr gut sein, dass du dich nach einiger Zeit von ihnen trennst, weil du merkst, sie performen nicht. Sieh Gehalt nicht nur als Kostenfaktor, natürlich sind es Kosten, aber denk mal weiter und überlege mal, was diese Person dir auch an Ertrag reinbringen könnte. Natürlich gibt es Menschen, die einfach nur kosten, weil sie irgendwelche administrativen Tätigkeiten machen, aber auch die müssen gemacht werden und richtig sein. Wenn Kunden nicht gemahnt werden, zum Beispiel, kommt kein Geld rein. Wenn keine Leute im HR-Bereich sind, kannst du keine Mitarbeiter beschäftigen. Wenn in der Buchhaltung niemand sitzt, hast du niemals richtige Auskünfte über deine Zahlen, hast du keine Kontrolle über deine Zahlen. Wenn du alles nach extern gibst, ist auch nicht immer unbedingt gut. Also denk mal darüber nach, was die Person kostet. Klar, du musst natürlich deine Kosten im Blick haben. Und auf der anderen Seite, was diese Person ja dir einbringt, wenn du sie einstellst. Dritter Punkt, dritte Herausforderung. Bei mir bewirbt sich niemand. Ich kriege keine Bewerbung. Ich habe Stellenanzeigen und bei mir bewirbt sich niemand. Tja, das kann natürlich mehrere Gründe haben. A, bist du unattraktiv. Ja, also bist ein langweiliges, altbackenes Unternehmen und keiner will bei dir arbeiten, weil dein Ruf schlecht ist, weil deine Mitarbeiter schlecht über dich erzählen, weil du schlechte Google-Bewertungen hast, weil du schlechte Kununu-Bewertungen hast. Kann man dran arbeiten. Der zweite Punkt ist, du bist gut, aber keiner weiß es, weil du nichts erzählst. Du erzählst nichts, deine Mitarbeiter erzählen nichts, deine Webseite gibt nichts her. Woher sollen denn die Menschen wissen, dass du gut bist? Ich war vor einiger Zeit mal in einem Unternehmen, die haben dann mir erzählt, ja, sie bauen ganz viele Brunnen in Entwicklungsländer. Ja, ich sage, und warum zeigen sie da nicht mal was auf ihrer Webseite, ein paar Bilder oder so, weil das ist doch auch sehr gut für ihren Ruf. Nein, also damit wollen wir jetzt nicht annehmen. Und ich sage, tue Gutes und rede drüber, weil das ist ja positiv für dein Unternehmen. Und rede nicht du nur, sondern mach deine Mitarbeiter, deine Mitarbeiterinnen zu Markenbotschafter. Lass sie erzählen über das Unternehmen, über ihre Arbeit. Lass sie erzählen, warum sie gerne bei dir arbeiten. Nimm doch mal zwei ins Interview, stell doch mal ein paar Fragen und film diese Fragen. Lass sie auch mal das Handy nehmen und bei Instagram mal eine Story machen über ihre Arbeit, über ihre Mittagspause, über ihren Arbeitsplatz. Werd einfach bekannter und da kannst du deine Leute schon stark mit einbeziehen. Viele machen das auch total gerne, wissen gar nicht, ob sie das dürfen, ob sie das können. Bei LinkedIn zum Beispiel, wie toll ist es, wenn mal ein Mitarbeiter auf seinem Profil etwas über dein Unternehmen erzählt, dein Unternehmen verlinkt und du postest das dann. Wow, besser geht's ja schon nicht mehr. Also du solltest alle Möglichkeiten nutzen und das kostet noch nicht mal viel Geld. Achte auf deine Webseite, achte auf dein Employer Branding, achte auf dein Kununu-Profil. Dein Kununu-Profil sollte überwiegend positive Bewertungen haben. Es ist ganz normal, dass jemand bewertet, wenn er unzufrieden ist. Und wenn jemand zufrieden ist, der macht erstmal nichts. Und du kannst die Menschen auffordern, die zufrieden sind. Fordere auch deine Leute auf, einfach mal ihr Unternehmen zu bewerten, weil sie müssen es ja gut finden, sonst würden sie ja nicht bei euch arbeiten. Oder Bewerber, die das erste oder zweite Gespräch hatten und du hast das Gefühl, das Gespräch ist gut gelaufen. Bitte sie doch einfach mal eine Kununu-Bewertung abzugeben. Und so kriegst du natürlich positive Empfehlungen, gute Empfehlungen, wirst immer bekannter. Und je aktiver du bist in Social Media, auf deiner Webseite, bei Google, ja, desto mehr wirst du gesehen. Oder geh doch mal in Podcasts zum Beispiel. Ich werde so oft angefragt. Ich meine, ich nehme jetzt ganz, ganz selten Gäste in meinen Podcast, weil das ist ja kein Werbepodcast, sondern das ist einfach ein informativer Podcast über Leadership. Aber es gibt genug Podcasts, die nehmen dich auf als Unternehmer. Da kannst du ein bisschen was von deinem Unternehmen erzählen und versuch auf jeden Fall ins Gespräch zu kommen. Ja, dann ein ganz wichtiger Punkt, deine Werte. Was hast denn du für Werte? Stehen die nur irgendwo am Eingangsbereich auf einer großen Tafel oder haben die Leute die auch im Kopf? Kannst du darüber erzählen, wenn Bewerber kommen? Wie toll ist das, wenn du erzählen kannst, hey, unsere Werte sind tak, 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 können sie da mitgehen? Was sind ihre Werte? Wie schön ist das, wenn ein Bewerber mitbekommt, das Unternehmen hat Kultur? Dann musst du natürlich die Sprache der Zielgruppe wählen. Was meine ich damit? Also ich habe ja schon so oft über das DISC-Persönlichkeitsprofil gesprochen. Das ist für mich ein sehr wertvolles Instrument, um Menschen einzuschätzen. Und viele sagen, naja, ist ein Schubladendenken. Mag sein, aber es stimmt, es funktioniert. Mach es selber, lass es deine Leute machen, du wirst sehen, es funktioniert. Und DISC unterscheidet 4 Persönlichkeitstypen. Und diese Typen kannst du entsprechend ihrer Persönlichkeit auch ansprechen. Ja, du sprichst einen Dominanten, also so einen Machtmenschen, so einen Bossy-Typen, jemand, der Erfolge will, der Führung will, ganz anders in einer Stellenbeschreibung an oder in einer Direktansprache als jemanden, der sehr stetig ist, der gerne Routinearbeit macht, der keine Veränderungen möchte, der sehr teamorientiert, sehr loyal ist. Den sprichst du ganz anders an. Den einen kriegst du über Erfolg und den anderen kriegst du über Loyalität und Team. Zum Beispiel. Also überleg dir genau, welche Zielgruppe hast du denn bei diesem Job, den du zu vergeben hast, und sprich diese Zielgruppe in der Stellenanzeige, in der Direktansprache natürlich direkt in ihrer Sprache an. Das machen wir ja zum Beispiel als Headhunter. Das ist das Erste, was ich frage: Was suchst du für einen Menschen? Was ist das? Soll das jetzt ein kreativer Buchhalter sein zum Beispiel oder ein ordentlicher Vertriebler oder ein initiativer Vertriebler, ein lauter, ein leiser? Und danach sprechen wir die Menschen auch an, schreiben die Stellenanzeigen, die Direktansprache, und auch so reden wir dann auch mit den Menschen. Ich meine, das ist natürlich schon eine hohe Kompetenz, die dahinter liegt. Aber ein bisschen darfst du dich auch damit beschäftigen. Also ich komme auch gerne mal in dein Unternehmen und zeige dir und deinen Leuten, wie man professionelles Recruiting betreibt, wie man die Zielgruppe anspricht. Stell dir auch das Persönlichkeitsmodell vor. Sprich mich einfach an. Ein letzter Punkt, der auch noch sehr wichtig ist, für den Fall, dass sich niemand bewirbt, ist, ich sag mal, bei guten Jobs, bei Leuten, die nachgefragt werden, da bewirbt sich wirklich kaum jemand. Es sei denn, du hast die Top-Brand in der geilsten Stadt des Landes. Da bewerben sich noch die Leute bei dir. Aber such mal einen Steuerberater in Hoyerswerda oder in, was weiß ich, in Leipzig. Na, Leipzig ist noch eine recht attraktive Stadt. In Gera oder keine Ahnung. Das kannst du vergessen. Also wenn du deine Stellenanzeige aufgibst, kann ich dir direkt sagen, nimm das Geld und schmeiß es aus deinem Fenster raus, dann hast du wenigstens die Arbeit für die Stellenanzeige gespart. Ja, wie kriegst du diese Leute? Die kriegst du nur über die Direktansprache. Ich bin so stolz, ich habe diesen Monat 3 Steuerberaterpositionen besetzt. 3, das ist richtig gut. Und das waren keine attraktive Städte. Frag mich mal, wie viele Leute ich dafür angesprochen habe. Mehrere tausend. Mehrere tausend Leute habe ich für diese 3 Funktionen angesprochen. Also du musst schon aktiv sein, du musst ins Active Sourcing gehen. Wenn du es selber nicht kannst, gibt es ja so Leute wie wir, die das für dich machen. Und gewisse Menschen kriegst du nur über die Direktansprache. Ich sage, es gibt auch viele Jobs, die du natürlich über eine Anzeige bekommst, da will ich gar nichts sagen. Ich sage mal so klassische Bürokraft im administrativen Bereich, am besten noch Teilzeit, 100% Homeoffice, kriegst du. Da gibst du eine Stellenanzeige auf, kriegst du Bewerbung. Aber suchst du jetzt zum Beispiel einen Buchhalter, einen richtig guten Buchhalter, du möchtest, dass der mindestens 4 Tage im Büro ist, dass er sehr viel Erfahrung hat, am besten Bilanzbuchhalterausbildung, in einer Stadt, die nicht ganz so attraktiv ist, in einem Unternehmen, was nicht ganz so groß ist, da musst du schon in die Direktansprache gehen. Das sind Dinge, wie du natürlich deine Herausforderungen im Recruiting meistern kannst. Also, zu wenig Bewerbungen, zu hohes Gehalt, Bewerber springt ab. Und wie ich dir erzählt habe, es ist alles lösbar. Brauchst du Unterstützung? Ich freue mich auf deinen Anruf. Ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit und ich bin sicher, wir hören oder sehen uns bei YouTube wieder. Bis bald. Ciao.